Am Pfingsttag, also das war dieser jüdische Feiertag, hat er nicht erst mit uns Christen angefangen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Auch alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa, und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber, und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch: Die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Und dann kommt eine lange Predigt von Petrus, da gehen wir nachher kurz drauf ein. Also der Heilige Geist, da kommt was ganz Neues, und das kriegen nicht nur Einzelne mit, das ist eigentlich stadtbekannt gewesen. Das hat man erlebt, da war eine Kraft da, die vorher nicht da war. Im Alten Testament wird der Heilige Geist Ruach Elohim genannt, das heißt eigentlich Wind Gottes. Und das war da zu spüren. Man hörte ein Rauschen, ein Beben, da waren lautstarke Elemente da und die Leute haben gemerkt, das ist nicht einfach ein Sturm, der aufkommt, sondern da passiert etwas Ungewöhnliches. Und es war so ungewöhnlich, dass Leute zusammenkamen und sich versammelt haben, um da nachzuschauen, was ist denn hier los? Wo kommt denn dieses Rauschen, wo kommt denn dieser Wind her, der ganzen gar nicht der ganz normale Wind zu sein scheint? Und dann haben wir noch dieses Feuer, von dem auch die Rede ist, also noch eine Naturgewalt, die sehr sichtbar war. Ein Feuer, das an Pfingsten so ganz sichtbar auf die versammelten Jünger herunterkam. Und dieses Feuer hat was ausgelöst. Da gab es Jünger, da gab es Nachfolger Jesus, die kamen aus Galiläa, die hatten ihre Landessprache und die fingen an zu predigen. Und plötzlich verstanden die Menschen diese Predigt oder dieses Berichten über Gottes Wirken in ihrer eigenen Sprache. Das war nicht nur eine Sprache, das waren viele Sprachen gleichzeitig. Das ist so der Wunsch, den man als Missionar hat. Das wäre doch was. Pfingsten und danach kann ich die Sprache der Einheimischen. So ein Pfingsterlebnis und danach ist Japanisch nur noch ein Klacks oder Khmer oder welche Sprachen wir immer lernen möchten. Aber das war tatsächlich damals so. Vielleicht haben das die Jünger gar nicht begriffen, aber sie haben gepredigt und die anderen konnten es einfach verstehen in ihrer Herzenssprache. Und da kam eine Frage auf und die Frage ist interessant. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass diese einfachen Männer von Galiläa plötzlich in fremden Sprachen sprechen? Wie kann es sein, dass sie mit Vollmacht über Gottes Taten berichten? Wie kann es sein, dass diese Männer später dann im Namen Jesu Wunder taten? Wie kann es sein, dass die Nachfolger Jesu verfolgt werden und dabei Loblieder singen? Das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass sie aus Liebe zu Gott und den Menschen große Opfer auf sich nehmen, oft durch die halbe Welt reisen, um diese Botschaft weiterzusagen? Wie kann es sein, dass diese einfachen Männer aus Galiläa so ins Leben reinsprechen, dass man den Eindruck hat, Gott selbst spricht zu mir und verändert mich? Wie kann es sein, dass durch diese einfachen Männer Gemeinden gebaut werden, die rasant wachsen? Dass in Jerusalem innerhalb eines Tages plötzlich eine Gemeinde mit 5000 Leuten entsteht, die auch weiterhin am Wachsen war und über ein paar Wochen noch viele, viele dazukamen? Und wie kann es sein, dass Petrus, der vor kurzer Zeit vorher noch so feige war, dass er vor einer einfachen Sklavin nicht zugeben wollte, dass er zu Jesus gehört. Wie kann es sein, dass dieser Petrus nun aufsteht, im gleichen feindlichen Umfeld, die Römer immer noch im Land, die Juden immer noch nicht glücklich über Jesus und jetzt steht er auf und predigt vor Tausenden von Leuten, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie kann das denn sein? Wie kann es sein? Und die Antwort von Petrus, die gibt er selbst in seiner Predigt, Vers 17 bis 21 dann. Und er sagt, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Also Petrus gibt eigentlich eine komplizierte Antwort, er zeigt aufs Alte Testament, aber eigentlich auch eine ganz einfache Antwort. Wie kann es sein? Es kann sein, weil es eben nicht die Kraft von Petrus oder von den anderen Jüngern oder die Schar, die da zusammen war. Es ist die Kraft Gottes, die selbst am Wirken ist. Es ist der Heilige Geist, der auf sie gekommen ist. Als wir nach Japan kamen, hatten wir 2 Jahre Sprachstudium. Das werden die Schmidts auch erleben. Am Anfang erstmal Khmer lernen, das kann mühsam sein bei asiatischen Sprachen. Und dann ging es so richtig los in der Gemeindegründungsarbeit auf dem Land. Es war unser erstes Weihnachten, wir hatten eine Veranstaltung der Gemeinde geplant. Weihnachten ist so eine Zeit, die ist in Japan sehr anstrengend für Gemeindegründung. Da läuft alles über Weihnachten. Und nach Weihnachten hatten wir uns gesagt, jetzt machen wir mal eine Pause. Haben wir uns doch verdient. Und wir hatten den Entschluss gefasst, in diesem Gebiet, da schneit sehr viel, also nicht nur so ein paar Zentimeter, sondern 6 bis 7 Meter im Jahr. Und wir haben gesagt, nach Weihnachten, da lassen wir jetzt einfach die ganze Schneeschipperei mal sein. An Neujahr, dann fangen wir wieder an und räumen dann den Gemeindeparkplatz wieder frei. Aber jetzt nach Weihnachten, jetzt wollen wir ein bisschen Pause machen. Und es hat gut geschneit, der Schnee, vielleicht so 1,5-2 Meter Schneefall, der hat sich dann schön gesetzt, sodass es dann so 1 Meter Schnee auf dem Parkplatz war. Und für uns war klar, okay, jetzt nach Silvester, jetzt muss man halt mal ran, diesen Schnee wegschippen. Und ich habe dann mal angefangen und nach 2 Stunden Arbeit, also den Schnee, den schippt man nicht einfach nur weg, da hat man so eine große Wanne und fährt drunter und nimmt dann quasi so einen ganzen, also Kubikmeter nicht ganz, aber so ein ganzes Stück Schnee auf einmal hoch und dann schiebt man den irgendwo den Berg hoch und schüttet den irgendwo ab. Sollte nicht so schwer sein. Was ich damals nicht wusste, ist, dass der Schnee immer schwerer wird, je länger er liegt. Man hat festgestellt, dass 1 Kubikmeter Schnee, wenn er neu fällt, so etwa 100 Kilo wiegt. Das ist noch machbar. Also 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter, so etwa 100 Kilo. Wenn der Schnee jetzt aber mal wieder taut, dann wieder taut, gefriert, kann der ganze Kubikmeter später 500 bis 800 Kilo wiegen. Und einen Parkplatz freizuräumen, der gar nicht so groß war, vielleicht für 10 Autos, das war dann doch etwas herausfordernd. Wie gesagt, ich habe 2 Stunden gearbeitet, ein Kollege hat es nochmal versucht und nach kurzer Zeit haben wir gesagt, das ist unmöglich. Also dieser Schnee, den schaffen wir nicht mehr per Hand wegzuräumen. Mussten uns dann einen Bagger, also eine Firma fragen, die kamen mit dem Bagger, haben das in 2 Stunden weggebaggert, sodass wir wieder Parkplätze vom Gemeindehaus hatten. Warum diese Geschichte? Wenn wir Menschen mit eigener Kraft arbeiten, dann kommt mir es manchmal so vor wie, ja, ich damals, wo versucht habe, so einen Parkplatz von Schnee zu räumen. Das sieht am Anfang nicht so schwierig aus, aber nach einer Weile merkt man, okay, 2 Stunden gearbeitet, ich bin kaputt, aber da passt nicht mal 1 Auto hin, geschweige denn, dass der ganze Parkplatz frei ist. Aber der Bagger, ich will jetzt nicht sagen, der Bagger ist der Heilige Geist, aber der hatte natürlich Kraft und Power. Und da ging das vorwärts und da ist was passiert und da konnte es nach vorne gehen. Und wenn man den Parkplatz gesehen hat, dann hat man vielleicht gedacht, wie kann es sein, dass dieser Parkplatz so schnell jetzt sauber geworden ist? Und dann konnte man natürlich sagen, naja klar, da war eine Firma am Werk und deshalb ging das jetzt sehr, sehr schnell. Also diese Frage, wie kann es sein, der Menschen durch Gottes Kraft kann es eben sein? Wir haben viele Jahre in einer kleinen Gemeinde gearbeitet und es ist leider auch nicht so viel passiert, wie wir uns gewünscht haben. Es sind nicht die Menschen scharenweise zum Glauben gekommen auf dem Land. Aber jedes Mal, wenn wir zurückgegangen sind später, haben wir gestaunt. Ein junger Mann, der eigentlich sehr zurückhaltend ist, leitet fast jeden Sonntag den Gottesdienst. Und es erstaunt uns so sehr, weil wir ihn kennengelernt haben, als er noch nicht Christ war. Er kam damals zu einem Glaubenskurs in die Gemeinde und war besonders am Essen interessiert. Also wir hatten immer was zu essen und danach ging es um den Glauben. Und am Essen war er immer ganz dabei und bei den Fragen über den Glauben, da war seine Antwort oft so, naja, weiß nicht, schwierig. Und wenn es dann zu persönlich war, dann ist er meistens auf die Toilette gegangen, war eine Weile weg. Also wir wussten wirklich über Wochen nicht, was denkt er überhaupt über das, was gesagt wird. Und das ging Woche für Woche. Später kam er in die Bibelstunde dazu, er kam auch in den Gottesdienst. Und 2-3 Jahre später war er jeden Sonntag da und wir wussten immer noch nicht, was denkt er. Was bewegt ihn eigentlich? Ist es immer noch das Essen? Das gab es nämlich nach wie vor, auch beim Gottesdienst, immer schön Kaffee und Kuchen. Und dann kam eine Wende. Eines Tages in der Bibelstunde, da waren andere Japaner dabei. Sehr, sehr selten, dass Leute ihr Herz öffnen, wenn andere dabei sind, weil das sehr viel Schamgefühl verursacht. Hat er eine ganz große Schuld bekannt vor der Gemeinde. Etwas in seinem Leben, das wirklich nicht in Ordnung war. Aber nicht nur so eine Kleinigkeit, sondern was, wo wirklich peinlich war, was wirklich groß war. Und hat vor den anderen gebetet und hat erlebt, ja, was Vergebung Gottes bedeuten kann, und hat sein Leben Jesus gegeben. Und das war für mich so erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich in der Gemeinde war, später danach, muss ich sagen, wie kann es sein, dass dieser schüchterne Mann, der so persönlich war, dass er nie über seinen Glauben geredet hat, wie kann es sein, dass er jetzt einen Gottesdienst leitet? Und die Antwort ist eben wie in diesem Text auch, der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat an ihm gearbeitet. Der Heilige Geist hat sein Herz berührt in einer Tiefe, die wir menschlich gesehen nie hätten machen können. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte das gelingen und konnten Menschen verändert werden und können ganze Länder und ganze Nationen verändert werden. Und deshalb sagt Jesus selbst, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Von Jesus zu reden ist eigentlich gar nicht so schwer. Und trotzdem merken wir brauchen da extra Kraft dazu, damit wir den Mut haben, aber auch, dass diese Botschaft ankommt. Und dann kann man diese Frage umgekehrt sein. Wie kann es denn sein, dass heute noch Menschen eine fremde Sprache lernen und eine fremde Sprache sprechen, ohne davon groß Gewinn zu haben, dass sie vielleicht karrieremäßig große Fortschritte sehen? Und da muss man auch sagen, ja, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er bewegt Menschen, sich auf den Weg zu machen. Er bewegt Menschen, dass sie sich ins Ausland gehen, viele Vorbereitungen in Kauf nehmen. Wie kann es heute sein, dass Ausländer mit Vollmacht über Gott reden, vielleicht mit schlechter Sprache und trotzdem so, dass man den Eindruck hat, da redet jemand, der Gott kennt. Auch das, der Heilige Geist. Wie kann es heute sein, dass Leute Schweres durchmachen und immer noch ein Loblied auf den Lippen haben? Dass vielleicht mancher von uns durch eine schwere Zeit geht und eben nicht sagt, ich habe jetzt so genug von Gott, der hat mir das alles zugelassen, sondern festhält an Gott und sagt, ja, Gott ist bei mir, auch in der Schwere dieser Zeit. Auch das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie kann es sein, dass unsere Gemeinde dranbleibt, Menschen zu erreichen, auch wenn wenig passiert, auch wenn vielleicht bei unseren Veranstaltungen nicht so viele da sind, wie wir wollen. Und auch da ist es wichtig, eben die Antwort, dass wir in der Kraft Gottes weiter unterwegs sein. Und wie kann es sein, dass ich vielleicht wie Petrus mich eher ertappe dabei, dass ich Jesus verleugne und dann doch plötzlich mal den Mund aufbekomme und fröhlich von Jesus weitersage. Und auch da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten und Mission gehören zusammen, weil wir diese Kraft brauchen, um die beste Botschaft der Welt zu den Menschen zu bringen. Und der zweite Punkt, der für uns vielleicht normal ist, aber der alles andere als normal war, Heiliger Geist ist für alle Christen verfügbar. Im Alten Testament lesen wir auch vom Heiligen Geist, aber wir lesen oft davon, dass so und so wurde vom Heiligen Geist erfüllt und dann hat er eine Aufgabe getan. Der Heilige Geist kam zum Beispiel über Simson und Simson erschlug daraufhin 20, 30, 50, 100 Philister. Ganz unterschiedliche Versionen. Oder der Heilige Geist erfüllte die Kunsthandwerker, die dann in der Stiftshütte oder für die Stiftshütte die künstlerischen Arbeiten getan haben. Manchmal erfüllte der Heilige Geist Propheten, die weissagten, Gottes Namen sprachen. Einmal sogar den Saul, der das gar nicht wollte, der anfing, so Weissagungen von sich zu geben, zu tanzen. Also oft war der Heilige Geist sehr begrenzt und auch sehr auf einzelne Menschen begrenzt. Aber wenn wir Vers 2 bis 4 nochmal lesen, diese Pfingstereignisse, die eben so großartig sind, dann sehen wir, was ganz Erstaunliches. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Da steht ja das von jedem Einzelnen, alle Anwesenden. Und alle fingen an, in diesen neuen Sprachen zu sprechen. Das war einzigartig damals. Das war ein Wendepunkt in der Geschichte. Der Heilige Geist verfügbar, die Kraft Gottes verfügbar für jeden einzelnen Christen. Wenn ich an Jesus glaube, dann möchte Gott mir die Kraft geben, diesen Glauben auch auszuleben. Dann möchte er mir die Kraft geben, für ihn Zeuge zu sein. Alle Anwesenden wurden erfüllt. Und da ist natürlich die Frage, wer war denn da? Die 12 Jünger? Bestimmt. Also wir lesen in Vers 2, Vers 1, am Pfingsttag waren alle zusammen. Und am Anfang von der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger sich versammelt haben. Wir sehen aber auch, da waren noch Maria und Frauen dabei und auch die Brüder von Jesus. Später werden mal 100 andere erwähnt, als der Matthias als Nachfolger vom Judas gewählt werden. Also da war es eine größere Versammlung, nicht nur die 12 Jünger oder 11. Und am Pfingsttag stand dann einfach, waren alle zusammen. Es ist nicht so ganz klar, war das jetzt die kleinere Gruppe der Jünger plus die Frauen? War es die kleine Gruppe plus die Frauen plus die Brüder von Jesus? Waren dann noch die 100 immer noch dabei? Wissen wir nicht ganz genau. Aber wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, dann sehen wir später, dass der Heilige Geist immer wieder auf Menschen kommt, auf die ganze Gemeinde kommt und da Erfüllung geschenkt hat und dass Menschen diese Kraft oder Christen diese Kraft dann auch entdeckt haben. Heiliger Geist verfügbar für uns alle, für jeden Einzelnen von uns. Und das ist doch der Wendepunkt. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist mal als Tröster, der uns an Jesu Lehre erinnern soll. Aber der uns auch im Gebet vertritt, wenn uns die Worte ausgehen, wenn wir nicht wissen, wie wir Gott ansprechen sollen, anrufen sollen, dann vertritt uns der Heilige Geist im Gebet. Also eine ganz wichtige Rolle, dass wir durch den Heiligen Geist zu Jesus reden. Manchmal wünschen wir uns doch, dass Jesus heute noch unter uns wäre. Habt ihr schon mal diesen Wunsch gehabt? Wäre doch toll, wenn Jesus jetzt einfach da mit bei uns diesem Pfingstfest dabei wäre. Aber Jesus sagt so ganz anders. Jesus sagt, wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Und dass es jetzt eigentlich noch viel besser ist. Als Jesus auf der Erde war, da mussten die Menschen immer zu Jesus kommen. Und da gab es immer ziemlich viel Tumult, viele Leute auf einmal. Manchmal musste man ein paar Tage mit ihm verbringen, wurde hungrig. Jesus hat dafür auch gesorgt. Aber es war gar nicht so leicht, so ganz nah an Jesus ranzukommen. Das durften die Jünger vor allem, das durften manchmal noch der Johannes, der Petrus und der Jakobus, die waren noch näher dran. Aber durch den Heiligen Geist, sagt uns die Bibel, kann jeder ganz nah an Gottes Herzen sein. Die Bibel sagt sogar, der Heilige Geist möchte in unserem Herzen wohnen. So nah möchte Gott bei uns sein, uns begegnen. Und durch den Heiligen Geist ist Gott eben jetzt gleichzeitig auf der ganzen Erde, auf der ganzen Welt präsent. Er wirkt in jedem Einzelnen von uns, aber auch eben durch jeden Einzelnen von uns und möchte diese Kraft von Pfingsten auch uns zur Verfügung stellen. Und deshalb ist seit Pfingsten eben Weltmission, man könnte fast sagen viral, ist ja kein schönes Wort im Moment, dass sich ein Virus so weitergibt. Aber wenn da nur ein, zwei ansteckende Personen im Raum wären, dann wäre das ja auch gar nicht so schlimm. Aber der Heilige Geist auf jeden einzelnen Christen, das kann was bewirken. Wenn jeder, der in Kontakt mit jemand anderen ist, diese Botschaft weitergeben könnte, dann könnte man, wie man ja jetzt Corona-Zeiten gesehen hat, wie schnell sich dann etwas ausbreitet, wie schnell könnte sich dieses Wort Gottes in der ganzen Welt ausbreiten. Und das ist möglich durch den Heiligen Geist. Deshalb eben an einem einzigen Tag damals 3000 neue Gläubige. Und innerhalb kurzer Zeit ist das Evangelium um die Welt gelaufen, viele verschiedene Ecken gekommen. Nicht nur durch die Apostel, nicht nur durch Paulus, sondern auch Leute, die verfolgt wurden. Viele Christen mussten aus Israel weg, aus Jerusalem weg, wurden vertrieben. Und die haben nicht einfach gesagt, naja, dumm gelaufen, meine Gemeinde ist in Jerusalem, jetzt bin ich hier irgendwo in der Diaspora. Jetzt muss ich halt mein Christsein privat leben. Vielleicht locke ich mich irgendwann mal online in den Gottesdienst in Jerusalem ein, dass ich noch ein bisschen was mitbekomme, was dort läuft. Ging natürlich damals nicht. Aber die hatten das so im Herzen, die hatten den Heiligen Geist im Herzen, dass sie gesagt haben, nein, jetzt sind wir hier, klar, die Gemeinde Jesu ist hier vor Ort. Und sie haben sich Leute um sich geschart und sind neue Gemeinden entstanden. So hat sich das Evangelium damals ausgebreitet und so passiert es auch heute noch. Und deshalb eben dieser dritte Punkt, der Heilige Geist, ist die Wende in der Weltmission. Gottes Geist ist natürlich da für unsere eigene Erbauung, wie man so schön früher gesagt hat. Also Gottes Geist möchte uns ermutigen, er möchte uns stärken, er möchte uns im Gebet begleiten. Er möchte, dass wir Jesus mehr erkennen, Gott mehr erleben. Aber die Geistesgaben, die er schenkt, die sind eben nicht nur für uns, damit es uns gut geht und dass wir uns freuen können. Meine Beziehung zu Jesus, die ist noch schöner geworden. Sondern Geistesgaben sind immer auch zum Dienst für andere. Die Geistesgaben oder das Wirken des Geistes ist immer auch für die Gemeinde. Und die Gemeinde, die soll natürlich auch nicht nur nach innen gerichtet sein, sondern nach außen gehen, damit andere damit hineingenommen werden. Als OMF formulieren wir das so, wir wollen einheimische biblische Gemeindebewegungen sehen. Also eine Gemeinde reicht nicht, es soll Bewegung drin sein. Und diese Gemeindebewegung soll in eine Missionsbewegung übergehen. Eben dieses Weitergeben. Menschen erleben Gott, Menschen nehmen Jesus ins Herz auf. Dadurch wird ihr Leben so radikal verändert durch den Heiligen Geist, dass sie es weitergeben und dann sogar über ihre eigene Kultur hinaustragen. Und das kann gelingen. Vor einigen Jahren bin ich beim Seminar eingeladen gewesen. Ein berühmter Mann namens Ying Kai, ein Chinese. Der Gemeinden gegründet hat und durch seine Arbeit sind schätzungsweise 10 Millionen Menschen Christen geworden. Okay, ich dachte, wow, wenn du da hingehst, dieses Seminar besuchen, das wird richtig spannend. Ein Mann, der was angestoßen hat, dass 10 Millionen Menschen zum Glauben kommen, das ist doch mal eine gute Zahl, oder? Und so bin ich da hingefahren, es war so ein bisschen abenteuerlich, raus aus Tokio, mehr so Richtung Narita Airport, man könnte sagen, ein bisschen ländliches Gebiet. Und die Stadt war auch schwierig, am Bahnhof die Gemeinde erstmal zu finden. Es war so ein ganz kleines, schäbisches Gemeindehaus, muss man sagen. Und in diesem Gemeindehaus hatten sich etwa 30 Leute versammelt. Und dann kam dieser berühmte Ying Kai. Ein Mann so Anfang 60, sehr unscheinbar. Man hat ihn kaum aus der Masse herausgesehen. Er sah aus wie jeder andere Japaner, obwohl er natürlich Chinese war. Und dann hat er so erzählt, wie das alles ging. Und die Prinzipien, die er weitergegeben hat, waren sehr, sehr einfach. Ich baue Beziehungen auf zu meinen Nachbarn, ich bete für meine Nachbarn oder für meine Leute, die ich kenne, bete jeden Tag für die. Ich erzähle ihnen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Dann erzähle ich ihnen, was Jesus getan hat. Und wenn sie dann zum Glauben gekommen sind, dann habe ich noch so 5 Bibellektionen, die ich ihnen beibringe und ermutige sie, dass sie das gleich weitergeben an ihre Leute. Okay. Also wir waren da gewesen. Ich dachte, da gibt es jetzt mal richtig tiefgehende neue Strategien, Missionsmethoden, die man lernen kann. Und er hat ganz einfache Grundsätze weitergegeben. Und der Unterschied war, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Und der Unterschied war, dass sie das konsequent getan haben. Jeder, der den Glauben weitergegeben hat, hat den anderen auch ermutigt. Wenn du an Jesus glaubst, dann machst du das Erste, was du tust, ist, du betest für all deine Leute, die du kennst. Und danach gehst du zu einem zum anderen, jeden Tag, jede Woche und sagst ihnen weiter, was Jesus getan hat. Und danach bringst du noch ein paar Grundsätze bei und dann sollen die sich auch auf den Weg machen. Und so ist eben da eine ganz, ganz große Bewegung entstanden. In Japan ging es leider nicht so schnell, aus verschiedenen Gründen, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber es war spannend zu sehen, was passieren kann, wenn der Heilige Geist wirkt und was für eine Wende das bedeutet in der Weltmission. Im Vertrauen auf den Heiligen Geist können wir Aufgaben angehen, die uns eigentlich viel, viel zu groß sind. Als OMF arbeiten wir unter den Südostasiaten. Das sind etwa 2 Milliarden Menschen, wahrscheinlich noch einige mehr. Und eigentlich muss man sagen, diese Aufgabe ist viel zu groß. 2 Milliarden Menschen, OMF hat weltweit 1400 Mitarbeiter, das ist nicht ganz klein, aber für 2 Milliarden Menschen viel zu wenig. Und unter diesen 2 Milliarden, sagt man, sind etwa 560 Millionen, die fast noch gar keinen Zugang zum Evangelium, zum Wort über Jesus Christus gehört haben. Also eine ganz große Gruppe. Wie sollen die denn jemals was von Jesus hören? menschlich gesehen Aufgabe viel zu groß. Und dann gibt es die Buddhisten, unter denen noch sehr wenig passiert ist weltweit. Und dann gibt es viele aus dem Islam heraus, und das auch sehr schwierig ist, wie man in diese Kontext hineinspricht. Es sind kommunistische Regierungen in diesem Gebiet, in denen man gar nicht sagen kann, dass man Missionar ist oder als Christ sehr zurückhaltend sein muss. Und es gibt Gesellschaften, die sehr kollektivistisch geprägt sind. Dann ist es sehr wichtig, was die Gruppe tut. Und wenn man als einzelner Christ wird, wird es immer als sehr kritisch angesehen. Also die Aufgabe eigentlich viel zu groß, viel zu schwer. Und in seinem eigenen Kontext, wenn wir denken, ihr wollt als kleine Gemeinde Missionare aussenden, ist doch ziemlich aufwendig, oder? Vielleicht zu aufwendig. Und ich habe gehört, ihr habt ja nicht nur die Schmidt, die ihr begleitet, das sind ja auch andere Missionare, die ihr auch begleiten möchtet. Und da kann man leicht menschlich sagen, das ist doch viel zu aufwendig. Wir müssen ja gerade schauen, dass es mit uns weitergeht. Wie sollen wir denn da noch Leute begleiten? Die Schmidts machen sich auf den Weg mit zwei kleinen Kindern in ein Land Kambodscha. Medizinische Betreuung sehr bedürftig, sehr unsicher, vielleicht zu unsicher. Menschlich gesehen ist die Aufgabe zu groß, zu schwer, zu aufwendig, zu unsicher, zu unklar. Aber, und das ist eben das Tolle, wir dürfen diesen Heiligen Geist mit einbeziehen, mit in unsere Planungen einbeziehen. Wir dürfen sagen, ja, menschlich gesehen zu groß, aber geistlich gesehen möglich. Möglich dem, der glaubt. Menschlich gesehen zu schwer, geistlich gesehen möglich, weil Gottes Geist eben möglich macht und weil Gottes Geist kraftvoll ist. Menschlich gesehen zu aufwendig, zu unsicher und trotzdem möglich, wenn es Gottes Wille ist, dass er Menschenherzen öffnet, dann kann so ein Auftrag gelingen. Und das gilt nicht nur für uns als Missionsprojekt, das gilt auch im persönlichen Bereich, das gilt für unsere Nachbarn, für unsere Familie, für andere, bei denen es fast unmöglich scheint, sie in Kontakt mit Jesus zu bringen. Zum Ende ein Zitat von Hudson Taylor, der sagte, ich habe herausgefunden, dass in jeder großen Arbeit Gottes drei verschiedene Stadien erkennbar sind. Erst ist es unmöglich, dann ist es schwierig und dann ist es getan. Zuerst scheint es oder ist es unmöglich, dann ist es schwierig, dann ist es getan. Der Auftrag Jesu scheint unmöglich. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, darum geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Menschen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ziemlich heftig. Alle Welt, alle Menschen, alles halten. Bisschen zu groß vielleicht. Aber dann sehen wir, dass Gott eben nicht nur den Auftrag gibt, sondern er gibt auch die Ausrüstung dazu. Er sagt, bei jedem einzelnen der Missionsbefehle, die in verschiedenen Teilen der Bibel steht, gibt er eine Verheißung dazu. Einmal, darum nehmt hin den Heiligen Geist und dann sendet er sie. Oder ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Verheißung und Auftrag. Mir ist gegeben alle Autorität, alle Macht. Deshalb geht hin. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Und bei Markus sogar ganz krass. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben, neue Sprachen sprechen, Schlangen anfassen, Tödliches trinken und Kranken heilen. Wie spannend ist das denn, oder? Gott gibt einen Auftrag, der schwierig ist, der groß ist. Vielleicht auch der groß ist für euch als Gemeinde hier vor Ort, in deinem Gebiet, in deinem persönlichen Umfeld. Das kann über unsere Kräfte hinausgehen. Menschlich gesehen, wie kann das denn gehen? Aber die Bibel gibt uns auch eben diese Verheißung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir gehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mit uns ist, können wir mit ihm unterwegs sein. Hier in Unterseibertenroth oder im Umfeld Vogelsberg oder eben auch nach Kambodscha bis ans Ende der Welt. Gott ist derselbe, die Kraft ist dieselbe und er möchte, dass sein Wort unter die Menschen kommt. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss der Predigt. Herr, wir danken dir, dass wir am Pfingsten uns erinnern dürfen daran, dass dir nichts unmöglich ist und dass dein Heiliger Geist weltweit am Wirken ist, Herr. Wir danken dir für die Ermutigung zu hören, dass in manchen Gebieten der Welt im Moment Hunderte, Tausende Menschen zum Glauben kommen, weil sie Hoffnung in dir finden. Wir danken dir aber auch, dass du dasselbe bei uns tun kannst, dass du auch in unserem Leben Dinge verändern kannst, die so unmöglich scheinen, dass du auch in unserer Gemeinde wirkst, dass du in unserem Gebiet hier wirkst, dass du in Deutschland wirkst und dann auch ja, bis ans Ende der Welt. Und darum bitten wir dich, ja. Wir bitten dich für die Länder, die so wenig noch gesehen haben von dieser Kraft und in denen so wenig sichtbare Frucht da ist. Da bitten wir ganz besonders, dass du Aufbrüche schenkst, Herr. Ja, dass durch deinen Heiligen Geist Menschen befähigt werden, dorthin zu gehen, aber dann auch die Botschaft weitergeben können. Und Herr, wir danken dir für diese zwei Feiertage, die du uns am Pfingsten schenkst hier in Deutschland und bitten dich, ja, dass wir uns neu erinnern können, wer du bist und dass es ein großes Vorrecht ist, deine Kinder sein zu dürfen und mit dir unterwegs zu sein. Amen.